Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Robert Sonnleitner und ich bin aus dem Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich. Der aktuelle Podcast hat leider traurige Aktualität. Ende Juni 2023 war ich nach Graz gefahren und besuchte Pfarrer Wolfgang Pucher, dem Gründer der Vinzi-Werke, um mit ihm diesen Podcast aufzunehmen. Erscheinen sollte er eigentlich Ende August. Doch dieser Tage erreichte uns die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod des Rebellen der Nächstenliebe, wie er von vielen genannt wurde. Umso dankbarer bin ich, dass ich dieses letzte Gespräch mit ihm führen durfte.
Herr Pfarrer Pucher, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast. Ich lese auf der Homepage der Vinzi-Werke und ich zitiere: Es ist nicht maßgeblich, woher jemand kommt, welche Vergangenheit er hat und welche Schuld er selbst an seinem Leid trägt. Wichtig ist in erster Linie, wie dem Menschen geholfen werden kann.
So ist es.
Wie Sie geholfen, ist bekannt. Meine Frage lautet, warum haben Sie geholfen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es bekannt ist, wie wir helfen. Aber ich gebe gerne das Warum auch, beantworte auch gerne das Warum. Das Wie ist eine Folge von Begegnungen. Als ich Pfarrer geworden bin vor 50 Jahren, bin ich nicht der einzige Pfarrer von Graz gewesen, sondern einer von, weiß nicht wie vielen, zu denen im Winter mindestens 2 Personen pro Woche gekommen sind, immer Obdachlose, leicht angetrunken, mit einer halbleeren Weinflasche im Plastiksackerl und gefragt haben, ein bisschen lallen, Herr Pfarrer, haben Sie gebetet für mich? Und in mir dasselbe war die Antwort: Ja, gehen Sie doch in die Rankengasse, da ist hier die große Obdachlosenherberge der Stadt Graz. Na, da geh ich nicht hin. Entweder wird dann dort alles gestohlen oder die sind alle besoffen. Und beides wird stimmen. Und ich wusste mir nicht zu helfen, aber sie haben mir alle leid getan. Jetzt komme ich schon auf das Warum und das Wie vermischt sich damit. Wir haben hier im Haus einen Keller, da befinden sich genau dort derzeit 20 nirgends anderwärts aufgenommene Roma-Familien mit Kindern hier unter uns. Und genau dort habe ich versucht, die ersten unterzubringen. Habe aber etwas damals noch nicht gewusst, dass viele der Obdachlosen inkontinent sind, weil sie in der Kälte schlafen und ein sehr ungesundes Leben führen. Das haben sie sehr oft den Weg herauf in das Erdgeschoss nicht gefunden, um die Toilette aufzusuchen. Und das Haus hat immer mehr einen Geruch bekommen, dass meine Mitarbeiter erklärt haben, entweder gehen die oder mir gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann auch keine Lösung sein. Da muss eine Alternative gefunden werden. Und da habe ich zum ersten Mal einen Container von der inzwischen aufgelösten Firma Wagner Biro geschenkt bekommen. Ein Wohncontainer. Den habe ich neben dem Pfarrhaus aufgestellt, 3 Matratzen hineingelegt und jeden Abend konnten die ersten 3 kommen, hier schlafen und am Morgen mussten sie gehen. Das hat funktioniert und da ist bereits das erste Mal das Wort Vinzidorf gefallen, obwohl es nur einen Container gegeben hat. Das Motiv beziehungsweise das Wie und das Warum hängt wesentlich zusammen mit der krankhaften Alkoholsucht. Ich habe erkannt, du kannst einem alkoholkranken Menschen nicht zwingen, wenn du ihn in die Herberge aufnimmst, dass er auf das Trinken verzichtet. Wenn du ihm die Alternative stellst, Bier, also Alkohol, Flasche oder Bett, entscheidet er sich hundertprozentig für die Flasche. Und so haben sich in Graz im Laufe der Zeit, wo ich hier angekommen bin, etwa 40 Personen befunden, die eben in diesem Elend gelebt haben. Und nachdem dieses eine Containermodell sich bewährt hat, habe ich dann weitere Container zu sammeln begonnen, gemeinsam mit der Jugendwitzesgemeinschaft Eckenberg. Das war meine kreativste Erfindung in meinem ganzen Leben. Ich habe 12 junge Leute die von Totoblasen keine Ahnung hatten, ich auch nicht, zusammengerufen und ihnen gesagt, wenn ihr mitmacht, kümmern wir uns um Leute, um die sich niemand kümmert. Und ich habe gesagt, machen wir mit. Kein Geld, kein Personal, kein Haus, kein Nix. Ah, machen wir. Und da haben wir also angefangen, diese Container, die wir schon gesammelt hatten, für diese Container einen Aufstellungsort zu finden. Und wo immer wir aufgetaucht sind, auch nur annähernd, nicht einmal gestanden sind dort. Wenn die Leute das gerochen haben, dann waren wir schon wieder weg. Es war nicht nur die Bewohner, sondern auch Pfarrerkollegen haben mich angerufen. Du hast nicht das Recht, meinen Pfarrangehörigen das anzutun. Man höre. Und ich habe dann als sechsten Aufstellungsort von der Landesregierung in Graz Süd, also Graz Süd stimmt nicht, Graz Südwest in Straßgang, also ein Grundstück bekommen, noch nicht bekommen, aber genehmigt bekommen. Und kaum haben die Leute das erfahren, stand schon ein Transparent dort, Nein zu obdachlosen Ghetto. Dann hat die Bevölkerung, Bezirksvorsteherin, weiß ich, eine Bürgerversammlung einberufen. 200 Menschen sind gekommen. Ich wurde in einen Winkel auf ein kleines Tischchen gesetzt und die für den Bezirk zuständigen Politiker sind beisammen gewesen. Und nachdem der Bezirksvorsteher mich aufgefordert hat zu sagen, was ich hier vorhabe, konnte ich nicht drei Sätze sprechen. Es ging sofort ein Gegröle los. Ein Journalist, der beim Eingang gestanden ist, der lebt heute noch, Helmut Gries, hat zugehört, wie einer, der später gekommen ist, gefragt wurde, warum bist denn du gekommen? Ich wollte sehen, wie es dem Pfarrer Bucher blutig aus sich tragen. Das war die Atmosphäre. Und ein anderer Journalist, der inzwischen gestorben ist von der kleinen Zeitung, der saß neben mir und hat nachher gesagt, ich habe schon viele emotionale Bürgerversammlungen erlebt, aber, und jetzt höre man das Wort, so viel Hass habe ich noch nie erlebt. Das muss man bedenken, das waren keine Ausländer, um die es gegangen ist. Das waren Österreicher. Österreicher lehnen Österreicher ab. Mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Dann bin ich eben zu Dächern Fink in der Pfarre St. Leonhard gegangen und er ist ein sehr guter Mann gewesen, aber auch ein wenig ängstlich. Er hat ja gewusst, was los ist. Er hat zu mir gesagt, du, ich habe nur ein Friedhof-Erweiterungsgebiet. Das könnte ich mir vorstellen. Aber auch nur in der Nacht und auch nur für einen Winter. Ich sage, ich nehme alles. Und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Frau Kalcic, Gott sei Dank lebt sie noch, diese Dame hat mit ihrer ganzen weiblichen Fähigkeit den Wirtschaftsrat um den Finger gewickelt und sie dazu gebracht, ein Prekarium für uns zu genehmigen, das eben nur für die Nacht gegolten hat und nur für einen Winter. Und wir haben uns dort aufgestellt und seit 30 Jahren sind wir dort. Und es hat bis heute keinen Menschen in Graz gegeben, der verlangt hätte, diese Siedlung aufzulösen.
Aber das könnte ich auch fast sagen, ironisch, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte der Minzewerke, weil ja. So ähnlich war es ja, ja auch in Meidling.
Meidling ist es vor Gericht gestanden. Meidling hat 12 Jahre gedauert, bis wir es umsetzen konnten. Da gibt es ja eine sehr schöne Geschichte dazu. Ich war schon ratlos und hilflos, weil alle Eingaben zurückgewiesen worden sind. Und weil ich selber mich in Wien nicht so gut auskenne, bin ich zu Dompfarrer Faber gegangen, den ich gut kenne, und habe gesagt, du, bitte hilf mir, dass ich jemand finde, der dort endlich was weiterbringt. Er sagt zu mir, ich möge ihm dieses Gesuch schicken. 14 Tage später hatte ich die Baugenehmigung. Ich verrate nicht, in welche Hände es gekommen ist. Eine sehr prominente Persönlichkeit, die jeden Sonntag im Stephansdom in die Kirche gegangen ist. Und das war der Konnex. Ich habe schon gesagt im Vorgespräch, es gibt den sogenannten Kairos. den Augenblick, den man ergreift, oder man kriegt ihn nicht mehr. Und dieser Kairos war die Begegnung mit Pfarrer Faber. Und als wir das Winzendorf dann eröffnet haben in Wien mit Weihbischof Scharl, waren, weiß nicht wie viele hundert Leute dort, eine wunderbare Stimmung. Es war davor, das muss ich schon noch erwähnen, mehrere Gerichtsverhandlungen, die von unseren Nachbarn eingefordert worden waren. Und das waren zwei unserer Nachbarn, waren Juristen, ein Ehepaar. Und eine dieser Vorbesprechungen beim Bierstöckl in Hetzendorf, dort sind wir immer gewesen, auch jetzt vor zwei Tagen war ich wieder dort, bei einer dieser Vorbesprechungen haben diese beiden und noch einige andere mehr, das waren alles Nachbarn, eine wütende Hassorgie losgelassen, wie auch hier in Graz, und haben uns als Lazaristen, das war mein Provinzial dabei, mehr oder weniger als Betrüger und weiß ich was, hingestellt. Es war fürchterlich. Nur so blutig ist es nicht runtergegangen wie Graz. Und dann kam die letzte Verhandlung vor, ich weiß nicht, welches Gericht das ist, merke ich mir nicht, eine Richterin. Und zu dieser Verhandlung sind die beiden Gegner nicht erschienen, was mir eigentlich etwas eigenartig vorgekommen ist. Und die Richterin hat dann in dieser Verhandlung für uns entschieden. Und zwar, es war die allerletzte Möglichkeit gegen uns. Und diese Entscheidung, hat sie gesagt, kann nicht mehr beeinsprucht werden. Und so sind wir, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr, Hetzendorf, vor ein paar Jahren ansässig geworden. Ich war vorgestern wieder draußen mit dem Verein. Der Verein, der dahinter steht, ist die Vinzenzgemeinschaft St. Lazarus. Warum St. Lazarus? Weil der heilige Vinzenz als erstes Quartier ein aufgelöstes, ich glaube, Benediktinerkloster, Saint-Lazar, genutzt hat. Und daher kam auch unser späterer Name, die Priester von Saint-Lazar, die Lazaristen. Und ich wollte ganz bewusst jetzt diese Vinzenzgemeinschaft St. Lazarus nennen, um anzuknüpfen an den heiligen Vinzenz, der in Paris so viele Obdachlosenherberge gegeben hat.
Sie haben ja mit den Vinzi-Werken ja eigentlich sehr neue und ungewöhnliche Wege beschritten. Also Sie haben schon erwähnt, die Schützlinge dort dürfen Alkohol trinken. Wie ist das entstanden?
Wir wussten schon sehr früh, dass ein Hemmschuh, um armen Leuten zu helfen, die Bürokratie ist, oder besser gesagt, die fast schon Dogma ähnliche Überzeugung von Sozialpädagogen, dass man einen alkoholkranken Menschen nur dann aufnehmen darf, wenn man ihn dazu bringt, den Alkohol aufzugeben. Und wir wussten, wenn wir diesen Menschen helfen wollen, dann müssen wir umdenken und etwas versuchen. Der Grazer Sozialamtsleiter Magister Wippel hat damals bei der Eröffnung zu mir gesagt, diese Einrichtung lebt nicht länger als ein halbes Jahr. Und jetzt sind es 30 Jahre geworden. Wir haben nämlich ein Prinzip aufgegeben. Immer wenn wir etwas Neues gemacht haben, sind wir ohne Konzept auf die Menschen zugegangen. Für uns ist der Einzelne das Konzept. Was dieser Einzelne braucht, das versuchen wir zu erfüllen. Die Frau Andrea Seiler, eine ganz bedeutende steirische Dichterin, die auch mehrere Bücher veröffentlicht hat, ist Mitarbeiterin in Winzendorf. Und sie hat einen der schönsten Texte über das Winzendorf geschrieben. Leider kann ich nicht wörtlich zitieren. Aber nachdem sie das schildert, wie das hier gehandhabt wird, wo man Menschen so sein lässt, wie sie sind, da schreibt sie als Abschluss, einen Menschen so leben zu lassen, wie er kann und nicht wie er muss, mehr Liebe kann wohl nicht sein, ist eigentlich die schönste Aussage über das Winzendorf.
Wir haben uns ja schon vor einigen Jahren getroffen, anlässlich einer Pressekonferenz. Sie werden sich vermutlich nicht mehr erinnern können.
Nein.
Aber da haben Sie den Fall erzählt, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, von einem Insassen, der eigentlich letztendlich gar nicht mehr ins Winzendorf zurück wollte, sondern auf der Straße bleiben wollte. Und Sie haben gesagt, die haben streckenweise das Problem, wieder zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Woran liegt das? Waren Sie zu lange auf der Straße? Oder?
Das hat sich im Jahre 1900, im Laufe des Jahres 1993, 1994, das Gegenteil wurde bewiesen. Es sind nicht alle gekommen, es sind nur 13 gekommen von den 40. Aber innerhalb eines Jahres sind alle 40 gekommen. Der Letzte, der hat unter der Moorbrücke beim Andreas-Hofer-Platz einen Kartonverschlag gehabt und den bin ich immer wieder aufsuchen gegangen. Man muss geduldig sein, man darf niemand überfordern, auch nicht mit dem Angebot, das man hat. Man muss immer wieder hinhören, was hätte er gern, was braucht er, was kann er nicht ertragen. Und es ist derzeit, ich kann das nicht beschwören, aber plus minus ein paar Personen, kein Österreicher mehr, auch kein Ausländer mehr auf der Straße. Wir haben in Graz als einziger Stadt Europas mit dieser Größenordnung die Obdachlosigkeit überwunden. Dazu gehört ja auch die Einrichtung Vinci Nest, das Vinci Tell, Vinci Schutz und alle die anderen Einrichtungen, wo wir auch Leute aufgenommen haben, die zum Beispiel in Wien, österreichweit ist das Gesetz so, keine Unterstützung kriegen dürfen, weil sie obdachlose EU-Bürger sind. Darum habe ich auch in Wien die erste obdachlosen EU-Bürgerherberge errichtet, das Vinci Port. Und mit diesem Wien-Support haben wir die Stadt Wien so lange unter Druck gesetzt, bis sie das Winterpaket gemacht haben, dass wenigstens im Winter jeder ein Bett kriegt. Und ich hoffe, dass der Druck noch weiterhin wirkt, dass sie eines Tages sagen, na, wenn wir schon das Bett haben, warum müssen wir die ausschmeißen, wenn es warm wird?
Aber was Druck sozusagen, Sie sind ja eine sehr streitbare Persönlichkeit.
Ich weise diesen Begriff zurück. Ich weise den Begriff streitbar zurück. Streitbar bin ich dann, um mich, für mich selber, ich kann mich nicht erinnern, wann ich für mich selber gestritten habe, aber jedes Mal für andere. Die Frau Cornelia Krebs hat über mich das Buch geschrieben, Wolfgang Bucher, Rebell der Nächstenliebe. Ich habe diesen Begriff abgelehnt. Aber jetzt weiß ich, dass sie recht hatte. Man darf dem Streit nicht aus dem Weg gehen. Aber den Streit zu suchen, weil es so lustig ist zu streiten, das bin ich nicht.
Aber Sie setzen ja doch ab und zu Aktionen, die anecken. Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mal, glaube ich, öffentlich vor einem Amt oder vom Landhaus gebettelt haben.
Sozusagen. Ja, als das Gesetz Gültigkeit hatte, das war ein ganz bestimmter Tag bei der Veröffentlichung im Landesgesetzblatt, habe ich mich mit 4 prominenten Persönlichkeiten, die ich gebeten habe, mitzutun, sichtbar in der Herrengasse, zentrale Gasse der Stadt Graz, vor dem Landhaus hingesetzt mit einer Tafel, ich bettle für ein blindes Mädchen. Und die anderen haben auch so eine Tafel gehabt. Da war der Intendant von ORF Steiermark dabei, ehemaliger Landtagspräsident, Professor Hahnenkur von der Universität, ein Priester, der einzige Priester von allen Priestern der Steiermark und der andere war der Professor Wolfgang Benedek. Wir saßen demonstrativ schweigend dort am Boden und haben gebettelt. Bitte, was ist das? Das ist nichts anderes, als wir sichtbar machen, dass hier ein großes Unrecht in Gesetz gegossen wurde. Und wir wurden auch sofort vom Landes Partei Obmann der FPÖ angezeigt. Die Polizei hat uns alle gekannt, hat von jedem die Identität aufgenommen. Es war ja fast eine Clownerie war das Ganze. Und wir haben eine Strafe bekommen. Wir haben uns ausgemacht, wir zahlen nicht. Wir gehen gemeinsam ins Gefängnis und lassen uns das gefallen. Und dann hat, ich weiß nicht mehr, welche Behörde da zuständig ist, ewig gewartet, was machen wir jetzt mit diesen 5 Leuten? Irgendwas müssen wir tun. Das ist ein gültiges Strafmandat, das Gesetz ist ja gültig. Das haben sie einmal hinausgezögert, die Exekution oder Exekutierung, bis in den Herbst hinein. Wir haben im Mai gebettelt und dann habe ich ein Dekret bekommen von dieser Behörde, wo drauf gestanden ist, ja, sie haben ja nicht gebettelt, sondern gesammelt. Und mit diesem Trick haben sie sich aus der Affäre gezogen. Aber bitte, wenn da niemand was gesagt hätte, ich habe auch das Landesgesetz gegen allgemeines Bettelverbot in Salzburg gekippt, das Gleiche. Ich habe das allgemeine Bettelverbot von Fürstenfeld gekippt. Ich habe einmal eine Verordnung der Grazer Polizei vor dem Verwaltungsgerichtshof gebracht und gekippt. Also aber nie um zu streiten, sondern um Unrecht zu beseitigen.
Aber Sie sind ja auch, also Sie kippen ja auch gern Klischees. Also ich kann mich auch erinnern an die Aktion, dass Sie mir angeboten haben, 1000 Euro für jemanden, der beweisen kann, dass es Bettlerbanden, also organisierte Bettlerbanden.
Ja. Also es gibt immer noch Leute, die behaupten, sie hätten es gesehen und dass jemand, keine Ahnung, mit einem Mercedes, der Bettler-Mercedes, der berühmte, kommt und die Leute bringt und dann abholt. Und da habe ich mehrfach im Radio, überall Zeitungen angeboten, jeder, der mir auf seinem Handy, das hat ja heute jeder, ein Foto vom Bettler Mercedes mit Nummertafel bringt, kriegt 1000 Euro. Es will sich niemand haben, die 1000 Euro, aber die Überzeugung muss er sich behalten.
Es gibt ja auch, sehr viele Kritiker sagen ja auch, Armut oder Obdachlosigkeit ist selbst verschuldet. Also niemand ist obdachlos, der sozusagen arbeiten will oder der das nicht freiwillig macht. Was sagen Sie solchen Kritikern?
Ich war im ORF Steiermark jetzt vor meinem 50-Jahr-Jubiläum live eine Stunde und ein Anrufer hat dasselbe gesagt und auch gefragt. Ich habe mich bei ihm bedankt, dass er die Frage gestellt hat. Ich habe ihm gesagt, niemand ist sicher, ob er nicht einmal dort landet, wo unsere obdachlosen, schwerkranken Alkoholiker landen. Ich habe selber zwei Priester kennengelernt, die obdachlos sind und schwer Alkoholiker sind. Von einem der beiden kenne ich das Schicksal. Er hat mir selber erzählt, wenn ich so hätte müssen als junger Priester leben wie er, wäre ich vermutlich auch obdachlos und Alkoholiker geworden. Wir haben Architekten gehabt, einen Arzt gehabt, den Pressechef von Kastner und Döller gehabt. Wir haben alle Berufe gehabt. Niemand ist sich sicher, ob er nicht einmal in eine tiefe Grube fällt und nicht mehr herauskommt.
Sie sind ja Ordensmann, Sie sind ja Lazarist und eines der Gelübde ist ja das Gelübde der Armut. Was verstehen Sie unter Armut?
Also ich selber lebe nicht arm. Ich muss das offen sagen. Ich wüsste nicht, worin meine Armut bestünde. Ich habe alles, bekomme alles, was ich brauche. Ich kann mir keinen Luxus leisten, will ich auch nicht. Aber ich habe zwei Definitionen von Armut und beide sind sicher berechtigt. Die eine lautet, wenn ein Mensch außer Essen, Schlafen und Arbeit gar nichts sich leisten kann, aber null. Er kann nie in ein Gasthaus gehen, das kann sich nicht leisten. Nie auf Urlaub fahren, das kann sich nicht leisten. Er hat nur, so wie ein Tier, alles, damit er nicht stirbt. Das ist Armut. Wenn man nichts mehr über der Erfüllung der Grundbedürfnisse des Lebens nichts mehr hat. Und die zweite Form der Armut, die hat mit Geld und so weiter gar nicht viel zu tun. Jeder, der leidet, ist arm. Egal, wie viel er hat oder nicht hat, leiden kann auch, muss nicht körperlich sein, kann seelisch sein. Jeder, der leidet, ist arm. Das sind zwei Gruppen, die sich nicht decken.
Ich habe gelesen, die Winzi-Werke, beziehungsweise die 40 Winzi-Werke, die dranhängen, tun mittlerweile 450 Personen Schlafplätze anbieten, ja, und 1400 Menschen mit Lebensmitteln, ja, versorgen. Wie finanzieren sich die Winzi-Werke?
Diese Frage ist gut, dass Sie sie stellen. Wir leben von der Hand in den Mund. Wir haben Gott sei Dank 24.000 Unterstützer. Und jeder, wenn er kann oder will, schickt uns 10 Euro, manchmal 1.000 Euro, und ein anderer wieder etwas mehr. Und 70% all unserer notwendigen Ausgaben bestreiten wir durch Spenden. Und 30% aber nur in Graz Und seit 2 Jahren, glaube ich, auch in Wien bekommen wir Personalunterstützung.
Glauben Sie, dass der Staat Österreich da zu wenig tut, zu wenig Unterstützung gibt? Ich meine, Österreich ist eins der reichsten Länder der Welt. Und trotzdem, es ist eigentlich absurd, haben wir Obdachlose.
Ja, die Obdachlosigkeit hat mit reichem Staat oder armen Staat nicht so viel zu tun. Obdachlose sind Menschen, die gescheitert sind auf verschiedenen Ebenen. Es beginnt, sind meistens 3 Dinge. Also zuerst Alkohol oder nicht immer zuerst Arbeitsplatzverlust, das deckt sich mit dem Alkohol, dann Partnerschaftsverlust, Familienverlust. Wenn die 3 Dinge zusammenkommen, wir Männer sind das schwache Geschlecht. Frauen werfen nicht so schnell hin. Es ist kein Zufall, dass nur ein geringer Prozentsatz unserer Gäste, wir haben keine Klienten, bitte. Das Wort Klient ist bei uns ein verbotenes Wort. Mhm. Wir haben nur Gäste. Und unter unseren Gästen sind maximal 10% Frauen. Frauen haben ein größeres Durchhaltevermögen, greifen nicht so schnell zur Droge, gibt es natürlich auch. Männer sind zu schwach, um etwas länger durchzuhalten. Und ich bin kein Psychotherapeut oder was, aber ich sehe das, und deshalb ist die Frage nach der Armut auch sehr relativ, muss man sehr relativieren. Wenn einer schwach ist, schwächer ist, dann ist er der Ärmere. Ich betreue derzeit eine Frau, die betrachte ich als den ärmsten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Sie hat überall ein ganz Graz Hausverbot. Ist nicht zu ertragen. Sie kann nichts dafür. Ihr Kopf ist nicht in Ordnung. Und ich bin der einzige Mensch, den sie an sich heranlässt. Ich besuche sie 2-3 Mal in der Woche. Und morgen, das passt genau, morgen übersiedle ich sie selber mit dem Auto in eine Einrichtung außerhalb von Graz, in der ich hoffe, dass sie bleiben kann und bleiben wird. Die psychisch Kranken, die habe ich früher nicht erwähnt, sind überhaupt die allerärmsten. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Gesundheit in Wirklichkeit, das ist natürlich auch krankhaft oft, aber hier geht es um eine Vorgabe, für die der Mensch nichts kann. Die Frau, die ich jetzt betreue, deren beide Eltern haben sich das Leben genommen. Mhm. So, jetzt kann man sich was denken. Was hat die mitbekommen an Genen? Sie würgt sich selber dauernd, hat immer einen roten Hals und macht Würgegeräusche. Sie hat nicht den Mut, sich selbst umzubringen. Aber das ist, sie hat einen Selbstzerstörungstrieb und der strömt dann auch nach außen und das haltet ja niemand aus. Ich denke mir, wenn man ein bisschen über den einfachen Nachdenkprozess hinausschreitet und nicht nur das als arm anerkennt, was einem zu Herzen geht, sondern auch das, was schwierig ist, dann macht man einen Schritt auch in die Richtung Jesu. Jesu hat zum Beispiel mehrmals psychisch Kranke, wir wissen nicht, was das war, von ihrer Krankheit geheilt. Dieser Heilungsvorgang, den entzieht sich die Gesellschaft mehrheitlich. Ich habe auch mit der Bürgermeisterin gesprochen, was man mit dieser Frau machen kann. Ihr fällt auch nichts ein, weil es hier nichts gibt, außer, dass es irgendeinen Ort gibt, wo man sie aushaltet. Toleriert.
Das heißt, dass eigentlich auch die Gesellschaft in dem Fall ein bisschen überfordert ist.
Ist überfordert. Mhm. Wobei man auch lernen kann. Überfordert heißt natürlich in einer Einrichtung, auch wir haben eine in der Steiermark die einzige Einrichtung für Frauen mit psychischer Belastung, die nicht bereit sind, sich ärztlich behandeln zu lassen. Es gibt in der Steiermark keine Einrichtung, Vinzi Life ist die einzige. Aber auch dort mussten wir uns von 3 Frauen trennen, weil sie die Mitarbeiter gesagt haben, entweder wird die entfernt oder wir gehen. Also es gibt auch eine Grenze der Belastbarkeit. Aber ich habe 2 Begriffe schon vor vielen Jahren formuliert. Es gibt die schöne Armut. Armut ist nie schön, aber das ist die Armut, die zu Herzen geht. Ein armes Kind, eine Frau, die geschlagen wird, ein Unfallopfer, da reißen sich die Leute. eine Sendung des österreichischen Fernsehens, ich will sie nicht benennen, weiß ja jeder, da kommen nur solche Arme vor, wo jeder sagt, na Gott, oh Gott, da muss man ja helfen. Aber es gibt auch die hässliche Armut. Und als ich draufgekommen bin, dass sich um diese hässliche Armut nur wenige oder gar niemand kümmert, habe ich mich entschieden, ich kümmere mich nur um die hässliche Armut.
Wie würden Sie hässliche Armut definieren?
Das, was nicht zu Herzen geht an Armut. Wenn ein Mensch in seinem Benehmen, in seiner Geschichte, in der er Fehler gemacht hat, in seiner derzeitigen Lebensweise Widerstand auslöst bei denen, die ihn sehen, ihn kennen, dann ist es die hässliche Armut.
Gibt es auch Gäste, die den Weg zurück aus der hässlichen Armut finden?
Also ich kann das nicht beschwören. Einzelne so hat es gegeben. Aber sehr, sehr häufig versucht es jemand, geht wirklich weg, nimmt eine Wohnung, kann er sich leisten. Aber was ist dort los? Die Einsamkeit, er ist allein. Das Beste, was wir haben, ist in Salzburg uns gelungen, das sogenannte Housing First. Es benutzen viele jetzt den Begriff. Das reine Housing First haben wir nur in Salzburg. Das haben wir. Das ist das Wiener Dach. Und mit dieser Methode haben wir Salzburg von der Obdachlosigkeit befreit, als zweite Stadt in Österreich. Also damit meine ich in Salzburg die inländische. In Graz haben wir auch die ausländische Obdachlosigkeit überwunden. Aber in Salzburg gibt es keinen dauerhaft obdachlosen Inländer. Da glaube ich, da gibt es eine Grenze des Aufenthalts, weiß nicht, 5 Jahre oder was, oder 3 Jahre jetzt. Dann hat er einen Anspruch, wenn er will, auf eine Wohnung. Aber die können allein ja nicht wohnen. Und die werden, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 5 Jahre lang persönlich in der Wohnung betreut. Und die klassische Form des Housing First ist ja, dass jemand von der Straße weg kerzengerade in eine Mietwohnung übersiedelt, aber unter Betreuung. Wir haben eine Erfolgsquote, glaube ich, von 98% in Salzburg.
Das ist beeindruckend, sehr. Wie ist es Ihren Gästen während der Corona-Zeit ergangen?
Wir sind interessanterweise, das ist mir aufgefallen, auch bei der Caritas hat man es bemerkt, arme Leute sind nicht so anfällig wie normale Bürger. Meine Kellerbewohner hier hat sich niemand impfen lassen, niemand. Mit der Begründung, wir wollen nicht sterben. Die hat das Gerücht gehört, wenn man sich impfen lässt, stirbt man. Sie sind alle nicht geimpft und ist keiner krank geworden. Der einzige im Haus, der krank geworden ist, war ich, aber ich war geimpft und bin nach wenigen Tagen wieder frei gewesen. Ich glaube, dass es wirklich ist. Es hat die Caritas in Graz, glaube ich, ein eigenes Haus freigehalten für Corona-Infizierte. Das wurde, glaube ich, nie benutzt, weil es keine Leute gegeben hat. Also, es hat schon Einzelne gegeben, aber da hat man sie isoliert. Das ist alles sehr sang- und klanglos über die Bühne gegangen. Weit weg von dem großen Wirbel, den andere gemacht haben.
Ganz Österreich, kann man sagen, stöhnt gerade im Moment unter der Inflation. Es gibt hunderte Berichte von Menschen, die sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Merkt man das auch in den Winzi-Werken?
Ich glaube, die materielle Not, die sinkt langsam nach unten. Es trifft zuerst einmal diese Mittelschicht, die eigentlich sich eher am Leben halten kann und gar nicht so schlecht. Die beginnen als Erste zu jammern. Und bis es die erwischt, die, von denen die Rede ist, immer wieder, dauert es etwas länger. Denn ich glaube nicht, dass es in Graz einen Menschen gibt, der wegen der Inflation hungert. Ich glaube das nicht. Es gibt die Winzi-Märkte, haben ja, ich glaube 9 oder 10, weiß ich nicht genau, Winzi-Märkte. Und da ist der Zustrom sehr stark. Aber der größere Teil des Zustroms sind Ausländer. Die Inflation ist natürlich Realität, aber es wundert mich, ich verstehe nichts davon, warum die Autofirmen mit der Lieferung ihrer Fahrzeuge nicht nachkommen in dieser Zeit der Inflation, weil es so viele Bestellungen gibt. Sind das nur reiche Leute, die Autos bestellen? Ich kenne mich da nicht aus. Die Stadt wimmelt von Autos. Ja, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht das Einzige. Die ganze Modeindustrie, alles das ist aufgebaut darauf, dass alles leistbar sein muss und auch dauernd austauschbar sein muss. Ich weiß nicht, es ist Tatsache, dass es auf der Welt mehr Handys als Menschen gibt. Das ist auch eine Botschaft.
Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Na, für mich persönlich, ich bin ja schon ein bisschen in einem Müdigkeitsstatus. Ich habe immer gesagt, ich möchte erreichen, das müssen wir nicht selber umsetzen, sondern durch Übertragung unserer Methode auf andere Einrichtungen ganz Österreich obdachlosenfrei zu bekommen von der inländischen Obdachlosigkeit. Wenn Graz und Salzburg soweit ist, ich halte es für eine, wie soll ich sagen, beabsichtigte negative Haltung, wenn man in Wien sagt, es geht nicht, das stimmt nicht. Man könnte, wenn man wollte, offenbar will man nicht. Wenn das Winterpaket möglich war, bitte soll mir einer erklären, warum das die gleichen Leute nicht bleiben können. Also, wie hat jetzt die Frage gelautet, welche Ziele? Ja, ich habe mit einem österreichischen Bundeskanzler ein Gespräch geführt und zu ihm gesagt, ich bin der Meinung, dass die Frage der Überwindung der Obdachlosigkeit nicht eine Frage des Geldes ist, sondern der Toleranz der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung sagt, ja, dafür soll man was tun, dann wird es auch werden. Und ich habe das immer formuliert für mein Leben. Ich möchte noch erleben, dass in Österreich die Obdachlosigkeit, die inländische, muss ich sagen, überwunden wird. Das ist machbar.
So, ich wäre eigentlich am Ende meiner Fragen. Jetzt. Habe ich irgendeine Frage übersehen, die ich hätte stellen sollen oder die Sie noch gern beantworten?
Ich hätte gern eine Aussage gemacht. Das, was der Mensch, der Mehrheit fehlt, ist die Empathie, das Mitgefühl für Menschen. Und jetzt, Vincent van Paul hat gesagt, dass der innerste Kern der Liebe Gottes ist seine Barmherzigkeit. Und die haben wir von Jesus her den Auftrag, weil wir sie selber auch haben wollen, auch anderen gegenüber zu üben. Da sind wir aber knauserig mit der Barmherzigkeit. Vor allem, wenn niemand sich vorstellt, was man gemeint hat damit. Barmherzigkeit heißt, jemand etwas zukommen lassen, das er nicht verdient hat. Er kriegt es trotzdem, weil es ihm schlecht geht und weil er Hilfe braucht. Daniel Granin aus St. Petersburg, leider schon gestorben, hat erlebt in der Sowjetunion, da war noch die Wende nicht gegeben, dass damals ein Wort, ein verbotenes Wort war, das Wort Milosercze, Barmherzigkeit, durfte nicht verwendet werden, weil wir nur Gerechtigkeit wollen. Und die haben wir ja. Wirklichkeit hat anders ausgesehen. Und Daniel Granin hat selber ein Erlebnis gehabt, das ihn tief erschüttert hat. Er ist gestürzt am Abend auf einer Straße, ich weiß nicht in welcher Stadt, und alle sind vorbeigegangen. Irgendwer hat ihm dann doch geholfen. Dann hat er das Buch geschrieben, Milosercze, Barmherzigkeit. 1 Million Menschen haben sich gemeldet, um mitzuhelfen, um Barmherzigkeit zu üben. Und dieser Aufruf, seid barmherzig, sollte, obwohl das Wort nicht ein gängiges Wort ist, es geht nicht so schnell in die Ohren, so wie irgendein anderes Wort, aber es ist das Kernwort des Christentums. Wir müssen immer Oasen, die Kirche muss immer Oasen der Barmherzigkeit schaffen, hat der Papst geschrieben. Und die Winzewerke sind Oasen der Barmherzigkeit. Danke.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch.